Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Und dazu begrüßt Sie heute wieder Peter Kolakowski. Wir wollen sprechen über die Familienpolitik in Deutschland anlässlich des morgigen UN-Tages der Familie. Familienpolitik in Deutschland. Bilanz und Perspektiven haben wir die heutige Themensendung genannt, denn Familienpolitik hat sich in den vergangenen Jahren zwar zu einem wichtigen Politikfeld in Deutschland entwickelt, dennoch gibt es hier weiter Defizite. Nach Ansicht von Sozialverbänden, Kinderschutzverbänden und auch der Kirchen müsse dringend eine andere Familienpolitik her, auch was die Sicht der Gesellschaft auf zum Beispiel frühe Hilfen angeht oder Menschen, die mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert sind. Welche Themen derzeit Experten besonders auf den Nägeln brennen, darüber diskutieren wir heute anlässlich des morgigen UN-Tages der Familie. Eingeladen habe ich Renate Blum-Morris, Familientherapeutin beim Kinderschutzbund Köln. Dann Brigitte Sladek, Leiterin der heilpädagogischen Kita. Was sie sonst noch machen, das werden wir dann gleich erfahren. Und die Diplompsychologin Andrea Domke, Leiterin der internationalen Familienberatung beim Caritasverband für die Stadt Köln. Und später zugeschaltet per Telefon der Geschäftsführer des Instituts für Demografie, Allgemeinwohl und Familie, kurz IDAF, Jürgen Liminski. Mein Name ist Peter Kolakowski. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und uns zuhören möchten. Ja, meine Damen, morgiger Tag der Familie, das ist immer auch ein Anlass für Experten, eine Bilanz zu ziehen, eine kritische Bilanz. Fangen wir an mit Ihnen, Frau Blum-Morris vom Kinderschutzbund Köln. Wie sieht ganz generell die Bilanz aus? Wo gibt es noch Verbesserungsbedarfe ganz grundsätzlich?
Vielleicht, ne, erlauben Sie den Hinweis, der Kinderschutzbund in Köln, den ich leite, wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Aus diesem Grund haben wir auch die Freude, die Kinderschutztage, die Bundesmitgliederversammlung des Kinderschutzbundes in Köln zu haben. Und wir haben, ne, zu diesem Anlass ein bisschen Rückschau gehalten auf die Geschichte. Wir haben festgestellt, dass der Kinderschutzbund vor 60 bzw. 61 Jahren insgesamt gegründet worden ist mit den Hauptthemen Familienarmut und Gewalt in der Familie. Und wir stellen heute fest, dass wir mit diesen Themen immer noch zu tun haben. Anders als in den 50er Jahren, aber es ist nach wie vor so, dass wir viel mit Familien zu tun haben, denen die Mittel und Möglichkeiten fehlen, in der gleichen Weise am sozialen Leben teilzunehmen wie andere Familien und Kinder. Das war in den 50er Jahren anders, da war das sehr viel weiter verbreitet. Aber heute ist es eben für viele Familien und dann Kinder auch wirklich ein Grund für Ausschließung und Beschämung. Und wir haben immer noch mit Gewalt in der Familie zu tun.
Frau Domke.
Ja, wir sind eine Einrichtung des Caritasverbandes, hatten Sie ja bereits erwähnt, die internationale Familienberatung. Es gibt außer uns noch eine Erziehungsberatung in Porz, auch vom Caritasverband, und noch weitere 7 Familienberatungsstellen hier in Köln. Also das, was wir tun, machen wir nicht alleine. Es gibt noch andere in anderer Trägerschaft. Und die Themen, die uns beschäftigen nach wie vor und immer wieder, sind vor allen Dingen sehr vielfältig geworden. Das ist uns nochmal aufgefallen, dass es wirklich eine Vielfalt von Anforderungen an die Familien gibt. Und die sind einfach mehr geworden, haben zugenommen. Die Rahmenbedingungen haben sich für Familien geändert. Und das trifft dann natürlich irgendwann wieder auch bei uns in der Beratung, trifft das dann auch wieder bei uns auf. Und das fällt uns besonders auf, dass diese Komplexität sehr zugenommen hat und viele Familien es an den nötigen Orientierungen fehlt. Und so kommen die dann zu uns.
Sie führen ja in Ihrem Titel internationale Familienberatung. Heißt das, Sie beraten hauptsächlich Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, oder wer kommt zu Ihnen, wer ist Ihre Kundschaft?
Ja, das ist unser Schwerpunkt, das hört man am Namen. Wir sind so international, dass wir auch deutsche Familien beraten, aber der Schwerpunkt sind Familien mit Migrationshintergrund. Das sind bei uns an die 90% unserer Familien haben Migrationshintergrund, und dieser Migrationshintergrund, das sind aus 80 verschiedenen Ländern. Und bei uns ist das sowohl auf der einen Seite sowohl der Klienten, die zu uns kommen, aber auch auf der anderen Seite, nämlich der Mitarbeiter, die bei uns auch aus ganz verschiedenen Ländern kommen. Und bei uns wird außer in Deutsch in 10 weiteren Sprachen beraten.
Nun zur letzten Expertin, Frau Sladek. Ich habe Sie jetzt angekündigt als Leiterin der heilpädagogischen Kita, aber Sie machen noch viel, viel mehr. Erzählen Sie uns.
Stimmt. Also ich bin eigentlich Leiterin der heilpädagogischen Kindertagesstätte in Köln-Lindweiler.
Was macht eine heilpädagogische Kindertagesstätte? Was ist so deren Aufgabe?
Wir betreuen behinderte Kinder und nicht behinderte Kinder gemeinsam, integrativ. Und sind eben auf dem Weg, auch inklusiv demnächst zu arbeiten.
Was ist denn jetzt der können Sie uns erklären? Also alle reden von Inklusion?
Im Moment ist es immer noch so, dass Behinderte was Besonderes sind im Prinzip. Also es wird immer darauf Wert gelegt, bei den integrativen Gruppen 5 behinderte Kinder und 10 nicht behinderte Kinder. Und bei der Inklusion ist es so, dass es ganz normal ist, dass behinderte Kinder und nicht behinderte Kinder in der Gruppe sind. Und das nicht in integrativen Einrichtungen, sondern dass in allen Einrichtungen, die es überhaupt nur gibt, dann behinderte Kinder und nicht behinderte Kinder zusammen sind. Aber momentan gibt es eben noch die integrativen Gruppen unserer Einrichtung, gehört dem sozialen Zentrum Lino Club an. Der Lino Club ist im Kölner Norden vertreten, hat verschiedenste Einrichtungen, unsere Einrichtung, unsere Nachbareinrichtung, in Anführungsstrichen normale Kindertagesstätte. Und wir bilden mit den beiden katholischen Einrichtungen aus Longerich das katholische Familienzentrum Longerich-Lindweiler.
Und Sie haben bald ein Jubiläum?
Wir haben bald ein Jubiläum. Und zwar sind wir 5 Jahre alt, in diesem Jahr 5 Jahre alt geworden. Das heißt, wir haben unsere erste Zertifizierung 2008 hinter uns gebracht, sind letztes Jahr rezertifiziert worden und bestehen jetzt offiziell seit 5 Jahren als katholisches Familienzentrum und nehmen das zum Anlass, wirklich ein großes Fest zu machen in Lindweiler. In und rund um die Kirche wird das ein riesengroßes Familienfest werden mit sämtlichen Kooperationspartnern, die zum Familienzentrum gehören. 14 bis 18 Uhr und jeder ist herzlich willkommen.
Wunderbar, Sie können das natürlich auch auf der Internetseite nachher nochmal nachlesen, die Ihnen dann die Frau Sladek nochmal mitteilen wird. Sie haben gerade von Zertifizierung gesprochen. Das ist ja auch ein Vorschlag, den der Kinderschutzbund gemacht hat, die Qualitätsstandards von Kindertagesstätten eigentlich ein bisschen besser zu kontrollieren oder auch zu zertifizieren. Was hatte der Kinderschutzbund vor oder was wollte der oder was will der? Also es gibt ja diesen, der Kinderschutzbund hat ja gefordert, dass es ein Gesetz gibt, um die Qualität von Kinderschutz, von Kindertagesstätten in eine gesetzliche Form zu gießen. Wäre das wünschenswert, ganz grundsätzlich, dass man da ein Gesetz schafft oder reicht ein Qualitätssiegel aus? Kann man schwer sagen, ne?
Ja, also sagen wir mal so, natürlich, ne, haben wir alle die Diskussion, dass es den Rechtsanspruch inzwischen, ne, nicht nur auf den Kindergartenplatz ab 3, sondern jetzt auch für Kinder unter 3 gibt. Da hat es eine große Anstrengung gegeben in dieser Stadt und in diesem Land, dem auch gerecht zu werden. Aber ne, natürlich stellen wir fest, dass es schwer ist, gleichzeitig in der Quantität und der Qualität nachzuhalten. Vor allem, ne, ist ja die Frage, wie viel Personal man dafür auch zur Verfügung hat. Und das passt vielleicht dazu, dass der Kinderschutzbund an diesem Wochenende auch eine Resolution verabschieden wird, zu der Forderung, einen Rechtsanspruch auf frühe Hilfen überhaupt zu etablieren. Denn es stimmt, bei den Kindertagesstätten haben wir ja festgestellt, dass mit dem Rechtsanspruch doch sehr viel an Entwicklung passiert ist. Welche Schwierigkeiten das macht, dem dann auch zu entsprechen und in der notwendigen Qualität, das wird die Kollegin sicherlich noch viel besser sagen können. Der Kinderschutzbund möchte diese Resolution abstimmen, weil wir einfach feststellen, und wenn man sich die statistischen Zahlen anschaut, ist das sehr eindeutig, die Qualität von Hilfen sowohl in der Kindertagesbetreuung, aber auch überhaupt in den Familienhilfen, in der Unterstützung auch von Kindern, gerade von Säuglingen und Kleinkindern, hängt in extremer Weise immer noch davon ab, wo eine Familie lebt.
Also räumlich lebt, ja.
Räumlich lebt. Das hängt ab vom Stadtteil bzw. von der Kommune. Mit dem Bundeskinderschutzgesetz sind im Jahre 2012 die frühen Hilfen auch sehr in den Vordergrund gestellt worden als Unterstützung, als Prävention von Krisen und Gewalt in der Familie. Das begrüßen wir alle und halten das auch für sinnvoll. Aber noch ist es sozusagen eine Sollbestimmung. Ja, eine Familie kann das nicht einfordern und die Kommunen allein sind damit überfordert, all das, was da eigentlich Not tut, an sehr gut zugänglichen, nicht diskriminierenden Hilfen, all das bereitzustellen, wenn nur zum Beispiel der Jugendhilfeetat einer Stadt das finanzieren muss. Da müssen die Krankenkassen mit rein, da muss die Gesundheitshilfe für bezahlt werden, dass sie an diesen Netzwerken teilnimmt. Und da liegt noch ganz viel im Argen, deshalb diese Forderung.
Was frühe Hilfen im Einzelnen sind, was es damit überhaupt auf sich hat, wie es dazu kam, zu dieser Diskussion überhaupt, darüber wollen wir gleich weitersprechen, hier im Thema beim Domradio. Familienpolitik in Deutschland, heute unser Thema. Ja, wir waren bei den frühen Hilfen, Frau Blum-Morris. Sie haben das schon angesprochen, frühe Hilfen zur Erinnerung. Die Diskussion kam auf vor schätzungsweise 3 Jahren. Als in den Medien vermehrt über verwahrloste Kinder, auch Kindstötungen diskutiert wurde. Daraufhin wurde festgestellt, dass die Kommunikations- und Informationsketten zwischen Jugendamt und Jugendhilfe und Ärzten und Familien recht brüchig sind, dass es da auch keine gute Obhut oder auch Kontrolle gibt. Und daraufhin ist dann die Idee von den sogenannten frühen Hilfen entstanden, dass halt möglichst früh schon Menschen, die mit der Erziehung Eltern überfordert sind, in Obhut zu nehmen, in Betreuung, in Begleitung zu nehmen. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen richtig dargestellt. Eine Maßnahme, meine Damen, die eigentlich, was frühe Hilfen angeht, überfällig war. Ne? Also, dass man mehr miteinander spricht und sei es nur der Arzt mit dem Jugendamt.
Ja, auf jeden Fall. So wie Sie es jetzt gesagt haben, klingt es aber zu sehr nach Kontrolle.
Und das sollte es nicht sein, sondern es sollte wirklich Begleitung und Betreuung sein.
Sondern es soll eben eine vor allem präventive Hilfe sein, ein Angebot, das Familien partnerschaftlich wahrnehmen können, wo Familien den Eindruck haben können, da gibt es eine Unterstützung, wenn ich mir Fragen stelle im Umgang mit meinem Kind. Tatsächlich haben wir zum Beispiel, der Kinderschutzbund Köln, schon vor 16 Jahren angefangen und gesagt, Hilfen in der frühen Kindheit sind eine Aufgabe des Kinderschutzes. Und seitdem machen wir die Erfahrung mit den Angeboten, die wir hier machen, Gruppen, Elterncafés, dass das wirklich eine wunderbare Gelegenheit ist, Eltern einzuladen, zum Austausch, auch Austausch miteinander. Und wenn man so früh beginnt, sich die Beziehung zum Kind, die Bindungsbedürfnisse des Kindes, die Unsicherheiten, die man als Eltern hat, ganz offen zum Thema machen zu können, dann geht es mit sehr viel weniger Aufwand.
Sie haben ein Stichwort genannt, präventiv, das heißt, die Begleitung, die Betreuung beginnt bereits dann, wenn das Kind noch gar nicht geboren ist.
Auch das, und das ist tatsächlich etwas, was das Gesetz jetzt auch vorsieht, was der Kinderschutzbund jetzt auch nochmal als wirklich Rechtsanspruch fordert. Bisher ist es so, dass Ansprüche doch erst dann beginnen, wenn das Kind sozusagen auf der Welt ist, nach Hilfen. Und vielfach sehen wir, dass es schon sehr hilfreich ist, auch schwangere Mütter, werdende Väter zu unterstützen bei der Frage, wie gehen wir schon in Kontakt mit dem Kind, das noch nicht auf der Welt ist? Wie bereiten wir uns vor? Und dass es auch dafür möglichst in allen Stadtteilen, in allen Städten leicht zugängliche und nicht beschämende Hilfen geben muss. Denn wenn ich das Gefühl habe, wenn ich da hingehe, dann heißt das, ich habe Probleme und wir werden keine guten Eltern. Das ist nicht gerade eine Erleichterung, eine solche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja.
Frau Domke, Frau Sladek, mit welchen Nöten, mit welchen Fragen, mit welchen Problemen kommen Eltern zu Ihnen? Sind das Probleme, die immer wieder auftauchen, immer die gleichen, sei es nun Behördengänge oder Überforderungen in der Erziehung, oder kommt es auch schon mal was Neues zu einer neuen Frage?
Also in unserem Fall ist es ja, dass die Familien, die zu uns kommen, natürlich vor denselben Entwicklungsaufgaben stehen, wie Familien seit jeher schon standen. Das ist Themen, die immer wieder kommen. Wir beobachten nur, dass die Rahmenbedingungen sich sehr geändert haben. Also die beruflichen Bedingungen haben sich für die Eltern geändert. Da wird viel Flexibilität erwartet, stets verfügbar zu sein. Und das alles beißt sich natürlich irgendwie mit dem, was eigentlich Familie braucht. Bindung, Zeit, Beständigkeit. Und das sehen wir, dass für Familien vieles sehr schwer unter einen Hut zu bringen ist. Bei uns ist nochmal die Besonderheit, dass wir natürlich häufig Familien haben, die zumindest zwei kulturelle Hintergründe haben. Und wir verstehen das so, dass die kulturellen Hintergründe sowas wie so Orientierungslandkarten sind, wie sich Familien bewegen. Und wir häufig dann ins Spiel kommen, wenn Familien da die Orientierung fehlt. Nach welchem Muster oder nach welchem Plan gehe ich da jetzt vor? Und da kommen Familien dann zu uns.
Jetzt habe ich eins nicht verstanden. Sie haben gesagt, man muss immer flexibler sein, immer verfügbar. Jetzt war das Credo der Politik seit Jahren flexiblere Arbeitszeiten, Bedingungen schaffen für die Familie. Jetzt sagen Sie, wir müssen immer flexibler werden, das passt mit der Familie nicht zusammen. Wo ist da der Zusammenhang?
Ja, der Anspruch ist sicherlich da, familienfreundlich beides unter einen Hut zu bringen. Aber wir sehen, dass in den Arbeitsplätzen natürlich die Ansprüche auch steigen. Und das unter einen Hut zu bringen, häufig sehen wir auch, die Ansprüche der Eltern sind gestiegen. Sie wollen sowohl gut in ihrem Job sein, sie wollen gute Mütter und gute Väter sein. Die Ansprüche an Erziehung haben sich sehr verändert aus meiner Sicht, was man alles leisten soll. Zugleich werden Familiensysteme immer fragiler und brechen immer früher auch auseinander. Und Familienformen gibt es inzwischen auch etliche, im Gegensatz vielleicht auch zu früher.
Frau Sladek, wie sind Ihre Erfahrungen?
Ja, ich denke, dass die Situation sich eigentlich sehr verändert hat, so in den letzten Jahren. Wir haben so in den Anfang der 2000er Jahre, 2004, 2005 haben wir angefangen, weil der Ruf nach mehr Betreuung von jüngeren Kindern immer größer geworden ist. Früher war es so, Kinder wurden mit 3 Jahren in den Kindergarten gebracht, dann durften sie anschließend weiter in die Hortgruppen gehen. Die Hortgruppen sind abgeschafft worden aus politischen Gründen. Die Hortkinder werden heutzutage in den Schulen am Nachmittag betreut. Bei uns hat die Situation so verändert, dass wir Kindergartenkinder weiter betreuen, aber dass wir inzwischen schon Kinder unter einem Jahr aufnehmen. Und das ist so Elternwille gewesen, Elternwunsch gewesen. Dahinter steht natürlich auch so der Druck, den die Eltern erleben. Wir müssen weiter arbeiten gehen. Oder ich habe Mütter, die kommen und sagen, ich brauche nicht nur 35, ich brauche 45 Stunden, weil der Druck da ist vom Jobcenter. Ich muss eine Arbeit finden, ich muss mich zum Teil selbst finanzieren oder ich muss mich selbst finanzieren, ich bin alleine mit dem Kind etc. Unsere Arbeitszeit hat sich verändert, dass wir längere Öffnungszeiten haben, dass Kinder länger betreut werden, um den Eltern weiter entgegenzukommen etc. etc.
Wir reden gleich weiter nach den Nachrichten mit dem Neuesten aus Deutschland, der Welt und den Kirchen. Dann geht's weiter zum Thema Familienpolitik in Deutschland. Familienpolitik in Deutschland, Bilanz und Perspektiven ist heute unser Thema. Wir diskutieren und sprechen mit Renate Blum-Morris, Familientherapeutin beim Kinderschutzbund Köln, mit Brigitte Sladek von der Heilpädagogischen Kita und der Diplompsychologin Andrea Domke, Leiterin der internationalen Familienberatung beim Caritasverband für die Stadt Köln, und gleich zugeschaltet telefonisch der Geschäftsführer des Instituts für Demografie, Allgemeinwohl und Familie, IDAF, Jürgen Liminski. Ja, wir haben jetzt über frühe Hilfen gesprochen, meine Damen. Die Probleme von Eltern, wenn sie nicht rechtzeitig betreut werden, was heißt denn Überforderung in der Erziehung? Also viele können sich darunter nichts vorstellen, oder Eltern schieben das auch weg, dass wir überfordert sind, gucken nicht richtig hin. Es gibt auch Menschen, die gar keine Familie haben, die das gar nicht nachfühlen können und das für bare Münze nehmen, was dann in den Medien auch immer geschrieben wird über die bösen, bösen Familien, die dann ihre Kinder verwahrlosen lassen. Frau Blum-Morris. Wie wirkt sich das aus bei Eltern?
Ne, die Aufmerksamkeit, die es inzwischen gibt in der Öffentlichkeit für die Lebensbedingungen von Kindern, das ist ja etwas, was sehr zu begrüßen ist. Wir sehen nur mit Sorge, dass das oft einherzugehen scheint mit einer Infragestellung der Eltern. Und das macht es vielen Eltern dann noch schwieriger. Wir haben Familien, die ja gut mit ihren Kindern umgehen. Und das muss man ja nochmal sagen, auch von denen gibt es richtig viele in Deutschland inzwischen, die Mehrheit, sich ganz viel Gedanken um die Erziehung ihrer Kinder machen, die viel, viel Zeit und Energie ihren Kindern zur Verfügung stellen. Auch diese Familien sagen uns, sie fühlen sich unter Generalverdacht bei der aktuellen Debatte.
Das heißt, es wird auch von den Medien ein schiefes Bild vermittelt. Es werden nur die Problemfälle oder die schrecklichen Fälle werden rausgepickt, und das ist dann auch Thema, dass man auch mal thematisieren könnte, wie viel Mühe sich die Eltern geben, selbst wenn sie es selbst schwer haben mit der Erziehung oder auch selber als Kind schwer hatten. Das ist eigentlich kein Thema in den Medien.
Jedenfalls nicht genug, also auch die Anerkennung für die unter uns, die das auf sich nehmen. Und ne, ich finde immer, gut mit Kindern umzugehen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist natürlich eine Aufgabe der Familienpolitik, aber es ist auch eine Aufgabe von Nachbarn, Tanten und Professionellen natürlich, dass wir gemeinsam schauen, was können wir tun, um gut und rücksichtsvoll mit Kindern umzugehen, sie nicht auszubeuten. Und was können wir tun, um Eltern zu unterstützen? Denn in vielen Situationen, das ist heute so komplex, dem können Eltern allein gar nicht entsprechen. Aber wenn es dann irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dann sind immer die Eltern schuld. Und dafür zu werben, auch in einer Sendung wie dieser, aus Anlass des Tags der Familie, zu sagen, es ist für uns alle eine Aufgabe, auch Eltern zu unterstützen und zu begleiten, wenn wir wollen, dass es Kindern in Deutschland gut geht, dann ist das sehr zu begrüßen.
Frau Sladek, müssen Sie auch oder kümmern Sie sich auch um die Eltern, die ihre Kinder dann bei Ihnen lassen, zur Betreuung lassen? Führen Sie auch Gespräche mit den Eltern? Sind Sie auch vielleicht eine psychologische Hilfe? Was tun Sie auch, um die Menschen, die Eltern zu begleiten im Rahmen ihrer Erziehung?
Ja. Zum einen ist es so, wir haben 70 Kinder bei uns in der Einrichtung, 72 Kinder, und wir stehen praktisch in ständigem Kontakt mit den Eltern. Die Eltern bringen die Kinder, die Eltern holen die Kinder. Es gibt viele Tür- und Angelgespräche tagtäglich oder so. Und zusätzlich gibt es eben anberaumte Elterngespräche, entweder von uns initiiert, manchmal auch von Eltern initiiert. Es gibt zusätzlich noch die Elterngespräche, wenn es um Bildungsdokumentationen geht. Wir sind angehalten, dass wir regelmäßige Dokumentationen machen. Welche Fortschritte haben die Kinder gemacht? In welchen Bereichen müssen die Kinder in den nächsten Monaten gefordert werden, etc.? So dass man mit den Eltern auch dahingehend im Gespräch ist. Oder wenn wir so sehen, da ist dieses Defizit oder da uns das ist das aufgefallen bei den Kindern, dass wir dann auch gucken, mit den Eltern ins Gespräch kommen und den Eltern anraten, bestimmte Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir haben Kontakte durch die jahrelange Zusammenarbeit mit Frühförderzentrum, Autismuszentrum, SPZ beim Kinderkrankenhaus und Kinderärzte in der Umgebung, sodass wir jederzeit dann sagen können, wir haben diese oder jene Adresse oder wir würden das und das vorschlagen, aber Sie können auch gerne nochmal mit dem Kinderarzt reden, können gerne nochmal dort und dorthin gehen, um das überprüfen zu lassen. Sie müssen sich ja jetzt nicht unbedingt auf das verlassen, was wir Ihnen sagen, aber lassen Sie das mal irgendwie begutachten, überprüfen, und dann können Sie die nötigen Schritte eingehen.
Ja, und am Mikrofon begrüße ich nun Jürgen Liminski, Geschäftsführer des Instituts für Demografie, Allgemeinwohl und Familie, kurz IDAF. Wie kam es überhaupt zu dieser Idee, Herr Liminski, so ein Institut zu gründen?
Ja, das ist sozusagen eine Frucht meiner beruflichen Tätigkeit. Ich bin Journalist und habe festgestellt, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, ich selber bin übrigens Außenpolitiker gewesen und ich bin es immer noch und jetzt eben aber auch Gesellschaftspolitiker, wenn Sie so wollen, festgestellt, dass es zwei Bereiche gibt, in denen, ja, ich sag mal, meine Zunft sich auf fremdem Terrain bewegt. Da sind also Flecken sozusagen auf der Landkarte, der weiße Flecken auf der Landkarte der Journalisten. Und diese zwei Bereiche sind eben Familie und der zweite ist Glaube und Religion. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie kommt es, dass Familie so unterbelichtet ist und immer nur konfliktiv dargestellt wird, immer nur die Probleme und auch übrigens immer nur Randerscheinungen. Und die Journalisten sind ja nicht alle böse, aber sie haben einfach keine Ahnung. Und da kam dann eben die Idee auf, man muss Fakten bringen, wirkliche Fakten. Und diese Fakten sind sozusagen offizielle Zahlen, Statistische Bundesamt, Familiensurvey, OECD, Eurostat und so weiter, also zugängliche, jedermann zugängliche Fakten und Zahlen, nachprüfbar, transparent, und habe mir gedacht, man muss diese Zahlen und diese Fakten über Familie, über Gesellschaft einfach den Journalisten zugänglich machen oder sie darauf stoßen, den Medien, natürlich auch den Politikern, für die gilt ja genau das Gleiche. Und daher kam dann die Idee, einen Newsletter zu machen, ein Institut zu gründen, das eben dazu dient, Fakten über Familie sozusagen in den allgemeinen, in den öffentlichen Diskurs einzuspeisen.
Man kann als Interessierter ja auch die Fakten, die Sie dann präsentieren, nachlesen im Internet unter der Internetadresse www.i-daf.org. Dort sind dann die Fakten zusammengetragen. Ganz wichtig auch, die Damen hier, die Experten, die haben, als sie ihr Statement abgegeben haben, ganz heftig auch mit dem Kopf genickt, als sie sagten, also Familienpolitik entweder ein weißer Fleck oder es wird skandalisiert oder kritisiert. Wie oder wo sehen Sie denn, Herr Liminski, derzeit den Stellenwert von Familie in der Gesellschaft und von Familienpolitik?
Ja, also man kann das an verschiedenen Diskussionen sozusagen ablesen. Nehmen Sie einfach mal die Diskussion, die es gegeben hat um das Betreuungsgeld. Das war ja reine Polemik. Da ging es immer nur um Herdprämie oder sonst irgendetwas. Aber die Erziehungsleistung als Anerkennung zu sehen oder das Betreuungsgeld als Anerkennung für Erziehungsleistung zu sehen, das hat man ganz selten gelesen. Und ich habe mich natürlich auch immer gefragt, wie kommt es eigentlich, dass hier so ein Mainstream entstanden ist? Und es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Ich will jetzt hier nur einen nennen. Etwa 70% der Journalisten in Deutschland sind kinderlos und haben deswegen natürlich auch wenig Bezug zu dieser Wirklichkeit Kind und Familie. Und dann gibt es natürlich das Selbstverständnis und so weiter. Eine ganze Reihe von Gründen, und deswegen war ja die Idee entstanden, hier wirklich mit Fakten zu operieren, denn die öffentliche Meinung, oder besser gesagt die veröffentlichte Meinung, ist eine ganz andere als die wirkliche öffentliche Meinung. Und das kann man, jetzt komme ich zu dem Stellenwert eben, den Familie hat. Sie sehen das zum Beispiel auch an nachprüfbaren Fakten, fast 8 von 10 Paaren leben in Ehe. Wenn Sie heute durch die Medien gehen und gucken, das Bild von Ehe, ja, dann werden Sie immer nur sehen, Auslaufmodell zählt eigentlich nicht mehr, Scheidungen steigen. Aber auch hier muss man sagen, im letzten Jahrzehnt ist die Dauer von Ehen auch eben gestiegen, von 11 auf 14 Jahre. Und das heißt, der Stellenwert von Ehe und Familie ist in der Bevölkerung sehr viel höher als bei Journalisten und Politikern. Und es ist einfach so, es ist eine, ich würde mal sagen, eine anthropologische Wahrheit, die Familie ist, wie Benedikt XVI. Ja schon gesagt hat, die Familie ist der Kern jeder Sozialordnung. Und dass die Politik, dass das Biotop des politisch-medialen Establishments das nicht zur Kenntnis nimmt, liegt natürlich auch daran, dass dieses Biotop in einer anderen Welt lebt. Da sind die Scheidungszahlen höher, da sind die, eben wie gesagt, auch die Kinderlosen dominant. Und so erkläre ich mir, dass es hier eben einen großen Gap gibt, eine große Lücke zwischen der veröffentlichten Meinung und der wirklichen öffentlichen Meinung.
Sie schreiben ja auf Ihrer Internetseite ja auch nochmal Schlusswort auch zum Tag der Familie morgen. Familie braucht Gesellschaft und Gesellschaft braucht Familie.
Ja, natürlich. Ohne Familie gibt es keine Stabilität. Und es ist klar, dass nehmen Sie einfach nur mal den Bereich, der jetzt immer stärker auf uns zukommen wird, nämlich die Pflege. In einer alternden Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, wird das Pflegethema immer bedeutsamer. Und es wird nach wie vor hauptsächlich in der Familie gepflegt. Wenn die Familie nicht da ist, dann gibt es einen Notstand, den wir jetzt schon haben. Es gibt einen Pflegenotstand. Und ich sag mal so, die Pflegekräfte aus den Philippinen, aus Polen oder sonst woher können sich noch so viel Mühe geben. Sie werden die Familie nicht ersetzen können, numerisch sowieso schon mal nicht, aber auch sozusagen qualitativ nicht, denn zur Pflege gehört auch Liebe. Und das erfährt man eben in der Familie. Und so gibt es eine ganze Reihe von Bereichen, wo die Familie tatsächlich diese Voraussetzungen schafft, von denen der Staat lebt, wie Böckenförde eben immer gesagt hat, die der Staat selber aber nicht schaffen kann, diese Voraussetzungen. Die werden in der Familie geschaffen. Und wenn man die Familie vernachlässigt, dann entzieht man dem Staat und der Gesellschaft sozusagen diese Voraussetzungen und eben diese Grundlage.
Jürgen Liminski, Geschäftsführer des Instituts für Demografie, Allgemeinwohl und Familie, kurz IDAF, auch im Internet erreichbar unter www.i-daf.org. Herr Liminski, herzlichen Dank fürs Gespräch nach Berlin.
Ich danke auch. Wiederschauen.
Wiederschauen. Ja, meine Damen, Sie haben es gehört, Familienpolitik braucht einen neuen Stellenwert. Sie haben alle fleißig genickt. Da Frau Blum-Morris uns leider gleich verlassen muss, kurz vor dem geistlichen Wort, möchte ich Ihnen, Frau Blum-Morris, nochmal gerne das Schlusswort geben. Nochmal zum Thema Familie, zum morgigen Tag der Familie, auch im Hinblick auf Ihre Bundesdelegiertenversammlung am Wochenende. Was würden Sie uns, der Gesellschaft, aber auch den Politikern ins Stammbuch schreiben wollen, was Familien, was Kinderschutzpolitik angeht?
Na, wir wünschen uns, ich wünsche mir, dass die begrüßenswerte Aufmerksamkeit für Kinder tatsächlich gesehen wird als Verpflichtung zur Partnerschaft mit Eltern, Verpflichtung dabei zu unterstützen, dass Kinder sich möglichst gut und frei entwickeln können. Auch nicht, ich hoffe, da kommen Sie in der nächsten Stunde dazu, so sehr zu immer normierteren Wesen, wie wir es jetzt beobachten. Und ne, wir stellen einfach fest, viele Eltern, die sich ganz viel Mühe geben, wissen aber wirklich erstmal nicht, wie man mit dem Kind umgeht. Wir haben nur noch ganz wenige Geschwister. Viele Eltern haben mit ihrem eigenen Kind zum ersten Mal in ihrem Leben ein Baby auf dem Arm. Und dass sie dabei unsicher sind, gerade weil sie es gut machen wollen. Dass sie dabei nach der Geburt 10 bis 20 bis 50 unterschiedliche Ratschläge hören. Und dadurch noch mehr verwirrt sind, dass es da wichtig ist, sie zu unterstützen, sie einzuladen, von der Politik her dafür zu sorgen, dass auch in armen Kommunen und belasteten Stadtteilen Eltern-Kind-Gruppen für alle zur Verfügung stehen. Dafür setzen wir uns ein und hoffen, dass die Familienpolitik dem entspricht.
Renate Blum-Morris war das vom Kinderschutzbund Köln. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Jubiläum am Wochenende. Ich freue mich, dass Sie da waren. Herzlichen Dank und kommen Sie gut zurück.
Vielen Dank.
Wir sprechen weiter mit Brigitte Sladek, Leiterin einer heilpädagogischen Kita und auch Mitarbeiterin in der Schwerpunkteinrichtung Longerich-Lindweil. Ich habe es jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen, ja. Weil ihr Aufgabengebiet ist so umfassend. Und Andrea Domke von der Internationalen Familienberatung beim Caritasverband für die Stadt Köln und dort die Leiterin. Ja, wir haben über Kommunikationsketten, über Hilfsketten gesprochen. Frau Sladek, Sie haben mir gerade erzählt, Sie arbeiten mit sehr vielen Kooperationspartnern auch zusammen. Das macht auch Sinn, ne? Warum?
Also ich möchte nochmal so nochmal darauf zurück, was der Herr Wilinski so vorhin sagte, dass Familie einfach nicht so den Stellenwert hat in unserer Gesellschaft. Man hat damals, als man Familienzentrum gegründet hat, hat man geguckt, so, wo kann man Ansatzpunkte finden. Das war auch okay, dass das so in den Kindertagesstätten angesiedelt worden ist. Ich denke mal, dass wir so noch den meisten Kontakt haben von den Kindertagesstätten her zu den Eltern, dass man da noch an den Eltern am nächsten rankommt. Die Kinder später, wenn die in der Schule sind oder so, die gehen alleine zur Schule, da kommt man nicht mehr an die Eltern ran. Aber eigentlich ist die Aufgabe der Familienzentrum so umfassend, dass es im Prinzip so ein eigenständiger Bereich sein müsste. Und momentan läuft es noch so, oder seit Beginn der Familienzentren läuft noch so, dass wir das im Prinzip neben unserer ganzen anderen Arbeit, neben der Leitung von den Einrichtungen etc. Noch zusätzlich machen müssen. Das heißt also auch wieder hier in diesem Bereich, wo man eigentlich sagt, Familien haben diesen Stellenwert, wir machen extra Familienzentrum, machen ganz viel für Familien, ist das wirklich auch wieder nur so ein Randbereich. Entweder leidet die Arbeit, meine Arbeit jetzt als Leiterin der Kindertagesstätte, oder es leidet die Arbeit für das Familienzentrum. Und da muss man sich manchmal überschlagen.
Frau Domke, Sie haben auch noch einen ganz interessanten Aspekt genannt, gerade zu wenig Platz für die Besonderheiten von Kindern.
Ja, also wir sind ja auch unter anderem Kooperationspartner von Familienzentren. Wir, also die internationale Familienberatung, hat 14 Familienzentren in Kooperation. Und dort und auch sonst in der Beratung sehen wir, dass Kinder immer mehr in die Gefahr geraten. Die Frau Blum-Maurice hatte das eben auch angesprochen, sowas Normiertes werden zu sollen. Also sowas wie Eigenarten von Kindern, die sich entwickeln. Das passt heute, haben wir den Eindruck, häufig nicht mehr in die Zeit. Und es geht mehr um Funktionieren. Kinder werden immer früher institutionell betreut. Und da ist es, dass die Institutionen oft nicht die Rahmenbedingungen haben, die sie bräuchten. Und somit Kinder da oder alle Eigenarten als störend gesehen werden. Und wir beobachten das zunehmend und vor allen Dingen zunehmend mit Besorgnis, dass Kinder Art oder in einer Art pathologisiert werden, Kinder- und Jugendpsychiater vorgestellt werden, bei Phänomenen, wo wir früher und auch heute eigentlich noch sagen könnten, also da muss man sich das erstmal angucken und verstehen, warum macht das Kind? Was will das Kind damit zum Ausdruck bringen? Und dafür muss man sich Zeit nehmen. Und manchmal sieht man, was dahinter steckt. Und das ist nicht, dass das Kind insofern krank oder die Störung schon hat, aber wir beobachten, dass es immer häufiger diese Zuschreibung bekommt und das besorgt uns.
Wir haben ja in den Medien auch immer wieder so Wellen. Jetzt haben wir gerade die Diskussion um Ritalin bei Kindern, die mit ADHS haben. Das kommt immer in so Wellen, dann wird es wieder hochgeschaukelt, dann geht es wieder runter. Es gibt da eine kontroverse Diskussion. Die einen sagen, die Kinder haben massive Probleme mit der Konzentration, man soll die ruhiger machen, heißt es dann vorsichtig, mit Methylphenidat, so ist der chemische Begriff, könnten Sportangebote nicht was Ähnliches leisten, fragt man sich dann natürlich, aber es ist natürlich auch personalaufwendiger.
Genau, und frühe Diagnosen sind aus unserer Sicht überhaupt nicht hilfreich. Also Sie sagten so mit ADHS, gerade beobachten wir eine zunehmende Häufung von Diagnosen von Autismus, die gestellt werden und wo Kinder uns vorgestellt werden oder Eltern in Beratung kommen und sagen, das hätten sie gehört. Also so Diagnosen. Und das hat sowas von, wir kontrollieren das, machen uns damit auch viel zu einfach und gucken nicht mehr und müssen dann nicht mehr das ganze System Familie angucken. Und System heißt in der Erziehungsberatung immer erweitert. Also wir gucken nicht nur auf die Kernfamilie, sondern gucken auch, wenn ein Kind zum Beispiel plötzlich auffällig wird in der Schule, dass wir fragen, was hat sich geändert? Was hat sich im Leben des Kindes geändert? Was hat sich in der Familie geändert? Was hat sich vielleicht aber auch in der Schule geändert? Und das ist was, wo wir auch immer zunehmend neue Ideen, die immer wie Ballons aufsteigen, sei es jetzt G8 in den Gymnasien, Inklusion, U3-Betreuung, wo wir sehen, das sind politische Forderungen und Ideen, aber in der Umsetzung fühlen sich viele Familien und auch Institutionen, ob es Kitas oder Schule sind, auch alleingelassen.
Frau Sladek, ja. Sie nicken so zustimmend mit dem Kopf. Ja.
Also ich erlebe auch eine große Verunsicherung bei den Eltern. Also wir haben auf der einen Seite so die Eltern, die sich sehr viel befassen mit solchen Themen, die das auch mitbekommen, diese politischen Diskussionen. ADHS oder Autismus etc. So, und auf der anderen Seite eben ganz viele Familien auch. Wir haben so ungefähr 40-45% Familien mit Migrationshintergrund. Da ist es nicht so meistens Thema. Die haben andere Problematiken, mit denen die zurechtkommen müssen etc. Aber es geht nicht so ganz spurlos an denen vorbei. Aber so Familie an sich auch verändert sich momentan oder schon seit Jahren, dass wir auch mitbekommen, so wann gibt es wirklich noch Momente, wo Familie als Familie was zusammen macht. Wo die Familie meinetwegen zusammen beim Mittagessen sitzt und zusammen gemeinsam das Mittagessen einnimmt. Wo Familie sonntags oder am Wochenende irgendwie zusammen was unternimmt. So es ist heute mehr so, der Einzelne steht im Mittelpunkt und der Einzelne hat den Wunsch, der Einzelne ist im Fußballverein, dann muss der dorthin gebracht werden, die Tochter muss dorthin gebracht werden oder so, aber so das Familienleben an sich, das kommt heute zu kurz zum Teil. Es ist natürlich auch so, wenn wir jetzt Themenabende oder irgendwelche Veranstaltungen anbieten oder so, wir richten uns schon mit unseren Veranstaltungen immer nach den Eltern. Wann ist es am günstigsten? Da kommt vielleicht Sport oder da ist das, da ist das. Da ist Fußball mittwochsabends oder so, das kann man nicht machen. Und trotzdem haben die Eltern so das Gefühl, sie werden mit solchen Sachen überfrachtet. Und das ist dann so, wir gucken, was ist aktuell, womit können wir die Eltern unterstützen, was können wir wieder für ein Thema oder welche Leute können wir einladen, bieten das an und die Eltern nehmen diese Sachen leider nicht in Anspruch, weil sie einfach das Gefühl haben, so, es reicht, es ist irgendwo genug.
Ist das bei Ihnen ähnlich, dass die Eltern dann auch die Sachen nicht in Anspruch nehmen, weil sie einfach dann auch sagen, nee, will nicht mehr?
Nee, also darüber können wir jetzt nicht klagen, dass unsere Beratungsstelle oder auch die anderen Beratungsstellen zu wenig in Anspruch genommen werden. Ganz im Gegenteil, es kommen immer mehr Themen dazu, die wir auch bearbeiten und bearbeiten müssen, ohne gleichzeitige Aufstockung der personellen Ressourcen. Das wäre auch unsere Forderung, dass da einfach mehr getan wird. Die Themen werden immer komplexer. Was wir vor allem beobachten ist, dass dieses Nebeneinander von verschiedenen Entwürfen, Lebensentwürfen, für die Eltern wirklich, so wie Sie das eben sagten, Frau Slade, zur Verwirrung führt. Also in unseren Fällen ist es häufig natürlich noch durch unterschiedliche Kulturen bedingt, dass Normen und Werte da sind, aber verschieden und gleich nebeneinander stehen bleiben. Und die Einheit hinzukriegen, also das wirklich unter einen Hut zu bringen, das fällt immer schwerer.
Ja, wir haben jetzt mitbekommen im Gespräch mit unseren beiden Expertinnen, wie wichtig auch die Vernetzung ist, die Kooperation mit anderen Trägern, mit anderen Institutionen. Und Frau Sladek, Sie setzen auch ganz stark auf Vernetzung Ihres Familienzentrums. Können Sie noch so ein bisschen was über das Familienzentrum selbst erzählen? Wir haben jetzt viel gesprochen, über, dass Sie Leiterin der heilpädagogischen Kita sind, aber das ist es ja nicht nur.
Ja, also bei uns ist das Familienzentrum zusammengeschlossen, einmal aus verschiedenen Trägern. Das ist einmal das Soziale Zentrum Lino Club e.V., ein freier Träger im Kölner Norden. Und der zweite Träger des Familienzentrums ist die katholische Kirchengemeinde St. Dionysius in Longerich. Und dadurch, dass die zwei Träger zusammengeschlossen sind, sind natürlich auch alle Abteilungen der verschiedenen Träger zusammengeschlossen. Das ist bei uns zum Beispiel Kinder- und Jugendzirkus, der mit zum Lino Club gehört. Das ist eine OT, also eine offene Türe für Jugendliche. Das ist eine Einrichtung für Behinderte, nicht behinderte junge Erwachsene bzw. Erwachsene, die auch nachmittags oder tagsüber in den Werkstätten arbeiten. Es sind OGS-Gruppen. Wir sind in 8 verschiedenen Schulen im Kölner Norden tätig mit OGS-Gruppen, der Lino Club.
OGS dann, müssen wir uns OGS erklären, offener Ganztag.
Offener Ganztag in den Grundschulen, beziehungsweise wir machen auch die Mensen in den beiden Gymnasien, in Pesch und in Weiler. Und dann eben sämtliche Abteilungen, die so in der Kirchengemeinde bestehen. Ob das jetzt Kirchenchor ist, ob das Ministranten sind etc. So diese ganzen Bereiche gehören eben dazu. Und zusätzlich haben wir nochmal geguckt, so was fehlt noch, wenn wir jetzt sagen, so wir schließen so ein Netzwerk zusammen für Familien. Was fehlt noch an Bildung, was fehlt noch an Unterstützung, Beratung? Wir sind im Kontakt oder Kooperationspartner von uns ist zum Beispiel das katholische Bildungswerk, was auch hier im Haus ansässig ist. Wir haben Kontakt mit dem Generationenhaus, da sind sämtliche Generationen, da sind auch so mehr die Senioren oder die, das mittlere Alter, was so bei den Kindertagesstätten nicht so zum Tragen kommt. Wir haben dann in der Beratung die katholische Ehe-Familien-Lebensberatung als Partner, die Suchtvorbereitung, Suchtpräventionsstelle in Longerich, den Lindweiler Treff. Lindweiler Treff macht sehr viel an Schuldnerberatung, Beratung, wie geht es überhaupt weiter, wenn Konflikte auftreten in der Familie, wenn die Leute nicht mehr wissen, wie sie mit dem Geld hinkommen oder andere Problematiken haben. Wir haben verschiedene Schulen und wir haben verschiedene Praxen auch noch bei uns im Familienzentrum. Die Praxen kommen zum Teil zu uns in die Einrichtung. Das heißt, das ist nochmal für die Familien entlastender, wenn die Therapeuten zu uns ins Haus kommen mit den Kindern, direkt arbeiten. Das heißt, die Eltern müssen dann nicht vor der Arbeit, nach der Arbeit sich noch extra auf den Weg machen, nach Nippes oder sonst wohin, irgendwo in einen anderen Stadtteil, um mit den Kindern die Therapien durchzuführen.
Also es sind Physiotherapeuten, heilpädagogische Fachkräfte.
Ja, dadurch, dass wir integrative Einrichtungen sind, haben wir eine Logopädin im Haus, eine Motopädin im Haus, aber wir haben zusätzlich eine Ergotherapeutin im Haus. Es ist jahrelang auch eine Logopädin gekommen, hat mit den Kindern dann Sprachförderung gemacht, Sprachtherapie gemacht, Physiotherapeutin, wie gesagt.
Und das muss natürlich alles, Sie sagten es schon, sehr niedrigschwellig sein. Das heißt, Ängste, Befürchtungen müssen den Menschen also auch genommen werden, dass sie kommen.
Ja, also wir versuchen das von unserer Seite aus auch wirklich so diese Kontakte zu vermitteln. Dass, es gibt bei vielen Eltern, gerade so bei uns im Bereich, so eine Schwellenangst, wenn es um irgendwelche Ämter geht zum Beispiel. Oder es ist auch manchmal bei den Eltern erleben wir so eine Scheu, irgendwie nicht alles wirklich offen zu legen, sich beraten lassen zu wollen, weil man einfach auch nicht so sich in die Karten gucken lassen möchte. Und da ist wirklich so ein behutsamer Weg oder behutsame Begleitung von unserer Seite gefordert, dass wir wirklich mit den Eltern gemeinsam Schrittchen für Schrittchen gehen und auch die entsprechenden Stellen zu uns erstmal in die Einrichtung einladen, wo die Eltern vertraut sind und dann mit den Stellen oder mit den Therapeuten Kontakt aufnehmen und dass das so ein gewachsenes System nachher ist, auch für die Eltern.
Sie haben auch, Frau Domke, ein sehr ausführliches Beratungssystem. Wie kommt man ran?
Also niedrigschwellig ist ein guter Hinweis oder ein gutes Stichwort auch bei uns. Also Erziehungsberatung ist relativ unkompliziert für Eltern zu erreichen. Also es funktioniert so bei uns, dass man anrufen kann oder persönlich vorbeikommen kann zur Anmeldung und innerhalb von 4 Wochen, meistens sogar innerhalb von 2 Wochen, erhalten die Eltern einen Termin für ein Erstgespräch. Erziehungsberatung ist kostenfrei für die Eltern, es braucht keine Anträge, es ist eine Leistung der Jugendhilfe und insofern ist es auch nicht, wie manche denken, über Krankenkasse oder sonst was. Also antragsfrei und wir sind ja in Trägerschaft des Caritasverbandes, offen für alle Menschen. Innerhalb von Köln sind wir jetzt zuständig. Für Menschen, also Familien und unabhängig, und das ist uns immer wichtig, unabhängig von Religion, von Herkunft, von sozialem Status, von sexueller Orientierung. Und so ist es für uns immer wichtig, das nochmal zu sagen, dass wir natürlich dort auch einen besonderen Vertrauensschutz stellen. Also die Gespräche sind vertraulich und unterliegen der Schweigepflicht. Also schon, dass die Menschen zu uns kommen, die Familien, unterliegt schon der Schweigepflicht. Wir würden nicht, ohne die Familien vorher zu informieren, mit anderen Stellen Kontakt aufnehmen. Wobei Erziehungsberatung, das hatte ich eben schon gesagt, funktioniert nur in einer sehr vernetzten Art und Weise. Also ein Standbein von uns ist diese Einzelfallarbeit, also dass Familien wirklich uns aufsuchen. Das andere ist die Prävention. Wir machen Gruppenangebote für Kinder oder auch für Eltern. Zum Beispiel letztes Jahr hatten wir von pubertierenden Kindern eine Gruppe gemacht oder Elterngründgruppen in verschiedenen Sprachen, die wir anbieten. Und das ist so diese Säule Prävention, die wir machen. Und das dritte ist eben die Vernetzung. Und das ist einmal bei uns innerhalb des Caritasverbandes, Also der Caritasverband bietet mit seinen 1500 Mitarbeitern hier in Köln ein ganzes Spektrum an, reicht wirklich von, also Angebote für Senioren, stationäre, ambulante Angebote. Aber dann, wenn wir auch mitkriegen, bei Familien drückt der Schuh noch an einer anderen Stelle, Schuldnerberatung oder Sozialberatung, können wir auch verweisen. Auch innerhalb des Verbandes oder außerhalb des Verbandes an Kooperationspartner. Und was bei uns noch die Besonderheit ist, ich sagte das ja eben, internationale Familienberatung, heißt auch, bei uns sind auch Familien, wo natürlich das Thema Migration eine Rolle spielt und häufig das Thema Aufenthaltsstatus auch eine Rolle spielt. Also wir haben zum Beispiel bei uns in Beratung auch Flüchtlinge, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die hier in Köln leben. Wir machen das in enger Kooperation mit dem Therapiezentrum für Flüchtlinge und Folteropfer vom Caritasverband und setzen uns da gerade für dieses Thema. Wir finden das sehr wichtig, dass hier in Köln dazu auch eine gute Atmosphäre, dieses Stichwort Willkommenskultur ist manchmal etwas abgetreten schon, aber da auch was zu tun, auch für Familien zu tun, und dafür setzen wir uns auch ein.
Sie arbeiten ja auch mit Dolmetschern bzw. mit Muttersprachlern auch zusammen, das ist auch notwendig, ne?
Ja. Also gerade, also bei den jungen Flüchtlingen ist es so, wenn die kommen, die lernen relativ schnell Deutsch. Wir beobachten bei Familien, deren Aufenthaltsstatus nicht ganz klar ist, dass sich manchmal da, ja, dass das gewisse Hemmnisse auch sind. Wir müssen uns ja auch vorstellen, wenn wir in ein anderes Land gehen würden, fliehen müssten und man noch nicht weiß, darf man da bleiben. Dieses Ankommen und die Sprache lernen hat natürlich auch immer ein Signal. Erstmal ist das auch gewollt, gewünscht, dass ich hier bleibe. Und da arbeiten wir und das sehen wir so, die Sprachbarrieren sind manchmal da. Und wir haben schon eine ganze Palette von Abasisch, Türkisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Portugiesisch, ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen, Kroatisch, Serbisch, sodass wir da viel anbieten. Und noch haben wir noch Spendenmitteln, woraus wir auch Dolmetscher finanzieren können, weil ohne Sprache funktioniert unsere Beratung und unser Hilfsangebot natürlich nicht.
Und hier geht's weiter im Thema. Ich möchte Ihnen nochmal meine Studiogäste vorstellen, die Diplompsychologin Andrea Domke von der Internationalen Familienberatung des Stadtcaritasverbandes Köln. Richtig, ich glaube, es war richtig so, ne?
Caritasverband für die Stadt, Köln.
Ja, für die Stadt Köln, ganz genau. Und Brigitte Sladek, Leiterin einer heilpädagogischen Kita, aber sie macht noch viel mehr, das hat sie uns gerade schon erzählt. Ich würde es dir einfach halber mal dabei belassen. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, wie kommt man an Informationen ran, wie kommt man an Sie ran, an Ihre Institution, Frau Domke. Sie haben auch eine ganze Reihe von Informationsmaterialien auch dabei. Es gibt auch zum Beispiel Prospekte in muttersprachlicher Fassung.
Genau. Also wir haben natürlich unseren Flyer, den man auf unserer Homepage, also einmal kann man die Homepage des Caritasverbandes ansteuern, da kann man sich zu uns durchklicken oder www.internationale-familienberatung.de, da findet man uns. Und ansonsten sind wir natürlich auch nicht nur in unserer Beratungsstelle, sondern kommen natürlich auch häufiger raus. Also wir sind sozialräumlich orientiert. In 14 Sozialräumen sind wir auch, wo wir Beratungsangebote...
Das hört sich jetzt alles so vor Ort bürokratisch an. Genau, vor Ort, ja. Also Sozialräume, was ist das, ja?
Wo also wir wirklich vor Ort rauskommen.
Wirklich in den Stadtteilen,
genau,
auch drin.
In den Stadtteil, ne? Reingehen. Wir sind in 2 Caritas-Zentren. Das ist einmal in Köln-Meschenich und in Köln-Kalk haben wir Außenstellen. Also sind diese frühere Kommstrukturen haben sich inzwischen in den Erziehungsberatungsstellen doch sehr viel mehr aufgelockert und man geht raus. Wir sind natürlich darüber hinaus noch in Gremien vertreten und insofern ist diese, und wie Sie das eben sagten, in verschiedenen Sprachen, das ist bei uns auch ganz wichtig, wobei mir hier auch nochmal wichtig ist, es ist nicht so gedacht bei uns, dass jetzt, wenn ein Spanier kommt, immer vom Spanier beraten wird, sondern uns ist das Interkulturelle. Und dieser Austausch, das ist was, wo wir sagen, das ist Vielfalt, die wirklich dann viel wert ist, wenn sie miteinander in Austausch kommt und nicht parallel nebeneinander stehen bleibt oder jeder für sich, sondern dieses Miteinander, und das ist uns ganz wichtig.
Sie haben ja nun, Frau Sladek, ein großes Jubiläum am Wochenende, 5 Jahre.
Ja, nächste Woche Freitag haben wir 5 Jahre
Katholisches
Familienzentrum Longerich-Lindweiler. Zu diesem Fest haben wir alle Kooperationspartner aufgerufen, was sie beitragen möchten zu diesem Fest. Es gibt zum Beispiel von einer Stelle, von der Kindertanzgruppe und Yoga, gibt es extra eine Stunde, eine Yogastunde für Erwachsene, eine Kindertanz, ein Kindertanz-Workshop für Kinder. Es gibt einen Physio-Check von unserer Physiotherapeutin. Es gibt für die ganz kleinen Kinder von den Longericher Rackern, die machen ein Bobbycar-Rennen. Es gibt extra spezielle Spiele, meinetwegen Mundmotorik-Gruppe von der Sprachtherapeutin. Die Schulen treten auf mit einer Bläsergruppe, mit einer Kölsch AG, mit einer Kindertanzgruppe. Es gibt ein Glücksrad, wo die Kinder an Spielen teilnehmen können, wo es extra nochmal so um Bewegung geht. Wir haben eine Imkerin dort, die nochmal extra speziell auch berichtet über die Arbeit mit Bienen. Mit Bienen, wie Honig hergestellt wird, alles sehr da anschaulich gemacht etc. Wir haben zwei Kooperationspartner, die sich sehr intensiv mit bewusster Ernährung, gesunder Ernährung auseinandersetzen. Das wird nochmal präsentiert. Der Zirkus ist natürlich auch der Kinder- und Jugendzirkus, Lino Lucky Nelly. Alles Mitmachaktionen, wo die Kinder ausprobieren können, was sie gerne machen wollen. Besondere Attraktion ist, dass das Geschwister-Scholl-Haus mit zwei Rikschas kommt. Dann hat man Gelegenheit, durch Lindweiler gefahren zu werden mit Rikschas, beziehungsweise die Lindweiler Büschelscher kommen mit ihrem Planwagen und da hat man auch die Möglichkeit, sich in den Planwagen zu setzen, eine Rundtour durch Lindweiler zu machen, etc. etc. Und dann haben wir in der letzten Stunde noch jemanden gewinnen können, einen Musiker gewinnen können von 17 bis 18 Uhr, der eine Mitsing-Aktion macht. Das ist der Richard Drager aus Bickendorf. Da werden dann Lieder gesungen, die alle Menschen, die noch bei dem Fest sind, mitsingen können, ob das kölsche Lieder sind, ob das Kinderlieder sind, etc. etc. So als bunter Abschluss.
Ja, nochmal den Bogen zurückzuspannen zu unserem Thema Familienpolitik in Deutschland, Bilanz und Perspektiven. Morgen ist ja, meine Damen, der Tag, der internationale Tag der Familie, wird jedes Jahr von den Vereinten Nationen ausgerufen, um nochmal an die Wichtigkeit von Familie, auch von Familienleben zu erinnern. Was würden Sie, wenn Sie könnten, den Politikern, den zuständigen Familienpolitikern, und damit meine ich jetzt nicht nur Frau Schwesig von der Bundesregierung, sondern ganz generell auch den Kommunalpolitikern ins Stammbuch schreiben, Frau Domke von der Internationalen Familienberatung?
Also ins Stammbuch schreiben und fordern würde ich sicher, dass Bedingungen geschaffen werden, die wo Familien und Kinder aufwachsen können, gedeihen können, sich entwickeln können und dass diese Entwicklungsbedingungen nicht was sind, was kurzzeitig und mal reingebracht wird, sondern eine Kontinuität braucht es. Und das, denke ich, richtet sich nicht nur an die Politiker, sondern an alle, diese Lebensleistung, die Familien erbringen, dass das mehr wertgeschätzt wird und mehr anerkannt wird und dass diese Leistung auch einfach von dem, wie wir natürlich in einer professionellen Hinsicht das unterstützen können und wollen, das machen wir auch, weil es unser Beruf, vielleicht unsere Berufung ist, aber auch, dass alle anderen eben mit daran teilhaben. Und nur dann, denke ich, ist das möglich.
Frau Sladek?
Ja, es ist schon viel mehr Arbeit jetzt durch das Familienzentrum geworden. Und da würde ich mir mehr Unterstützung auch wünschen von der Gesellschaft, von Politik, dass das auf verschiedensten Schultern dann verteilt ist und das nicht nur in bestimmten Bereichen dann abgelegt wird und dass die Leute dann das alle schultern müssen. Also ich würde mir mehr Personal wünschen, um das Ganze wirklich so in der Gesellschaft mehr zu manifestieren und mehr auszubreiten. Wir versuchen schon durch das Material, was wir erstellen, durch die Programmflyer, möglichst aktuell zu sein, das möglichst auch in den Stadtteilen zu verteilen etc. Aber da muss man schon wirklich gucken, wie schafft man das zeitlich überhaupt alles, wie kriegt man das alles hin, das zusammenzustellen, das zu verteilen etc. Da würde ich mir wirklich mehr Unterstützung wünschen.
Sie haben auch eine ganze Menge an Informationsmaterial mitgebracht. Sie haben gerade viel erzählt über das Jubiläum, was Sie dort veranstalten, was für ein Programm, aber was Gibt es ja, zum Beispiel an Broschüren?
Wir haben extra Flyer für unsere Eltern erstellt, zum Beispiel, wenn es um Kindertagespflege geht, wenn die Betreuungszeit in der Einrichtung nicht ausreicht, dass man sich noch Kindertagespflege dann für zu Hause oder eine andere Stelle oder fürs Wochenende dann irgendwie anschaffen muss, beziehungsweise so ein Flyer, wo erreiche ich in unserer Nähe, Longerich-Lindweiler, Eltern- und Familienbildung, wen kann ich ansprechen, da haben wir die verschiedensten Kontaktadressen mit E-Mail, mit Internetverbindungen, Freizeit-Sportangebote, was kann ich als Familie tun, was kann ich den Kindern anbieten etc. und eben Beratungs- und Therapiemöglichkeiten im gesamten, in den gesamten Stadtteilen im Kölner Norden. Und wie gesagt, so, wir stellen seit 4 Jahren, 5 Jahren regelmäßige Programmflyer, erst so Programmhefte, wo ein halbes Jahr lang Termine drin waren, von den verschiedensten Partnern im Familienzentrum. Inzwischen sind wir aktueller geworden. Wir bieten jetzt alle 3 Monate einen Programmflyer, wo die ganzen Termine drin sind, was man sich so an den Kühlschrank heften kann oder so und dann immer gucken kann, was ist heute, was ist morgen los oder so, um möglichst aktuell zu sein, um möglichst nah an den Familien noch zu sein.
Sie haben gerade gesagt, jetzt habe ich die Frage vergessen. Nochmal zurück zu den zu der Arbeit der Familienzentrum. Das sind ja mehrere Kitas, mit denen Sie kooperieren, mit denen Sie zusammenarbeiten. Und das Ganze nennt sich Katholisches Familienzentrum Longerich-Lindweiler. Genau. Und inwieweit kommen denn dann auch dann Familien von selbst zu Ihnen? Das würde mich noch interessieren. Und inwieweit spielt auch dann das Ehrenamt für Sie eine Rolle? Also Ehrenamt ist ja auch immer hoch gelobt. Gibt es da auch Möglichkeiten, sich vielleicht sogar ehrenamtlich zu engagieren? Erste Frage, wie kommt man zu Ihnen? Wie erfährt man von Ihnen? Gehen Sie auch auf die Leute zu? Weil, wie Frau Domke das auch sagte, diese Bringarbeit, die ist eigentlich, hat sich eigentlich geändert in eine Hohlarbeit. Ne? Also Sie gehen in die Zentren rein. Was machen Sie? Gehen Sie auch irgendwo hin, klingeln an Haustüren oder gehen auf Veranstaltungen?
Wir gehen auf Veranstaltungen manchmal, aber unser Hauptakzent der Arbeit ist eigentlich so die Arbeit in den Kindertagesstätten. Und die Arbeit des Familienzentrums läuft im Prinzip so nebenbei. Wir gucken natürlich, welche Kontakte kriegen wir noch. Oder es melden sich auch manchmal Ehrenamtliche, die gerne noch was tun wollen, die meinetwegen eine Fahrradwerkstatt in der OT dann machen. Oder wir haben, als wir noch Hortkinder in der Einrichtung hatten, hatten wir regelmäßig ältere Herrschaften, die dann gekommen sind, mit den Kindern Nachhilfe gemacht haben. Wir haben eine ältere Dame gehabt, über längere Zeit ein autistisches Kind begleitet hat bei uns in der Einrichtung. So im Bereich des Familienzentrums ist es mehr so, dass meinetwegen im Generationenhaus ganz viele Ehrenamtliche sind, die entweder Malkurse geben, die Druck mit Blaudruck arbeiten, die Englischkurse geben, die Kindertanz machen, die für die verschiedensten Altersstufen Chöre machen, Kinderchöre, Jugendchöre, Erwachsenenchöre etc., die Gymnastikkurse anbieten. Mit zum Familienzentrum gehört auch ein Mehrgenerationenhaus, was gerade aufgebaut wird. Da haben wir dann auch nochmal andere Kontakte, die wir nutzen können für das Familienzentrum. Also es ist so ein Geben und Nehmen, habe ich eigentlich mehr so das Gefühl. Es kommt langsam so ein Stückchen für Stückchen mehr aus dem Geben raus, sondern auch zu nehmen oder zu fragen, anzufragen, habt ihr das oder können wir das machen bei euch? Wenn die Eltern kommen und gerne irgendwas wissen wollen, wo kann ich zur Beratung, wo kann ich das, haben wir dann die entsprechenden Flyer, können das weitergeben. Wir haben in der Einrichtung 3 oder 4 dicke Ordner mit verschiedensten Adressen, mit verschiedensten Publikationen, was wir weitergeben können, um auf die entsprechenden Sorgen, Probleme etc. der oder Wünsche und Bedürfnisse der Eltern einzugehen.
Ganz kurz noch Frau Andrea Domke. Auch für Sie spielt das Ehrenamt in gewisser Weise eine Rolle?
Natürlich. Wir arbeiten ja nicht nur mit Hauptamtlichen, sondern auch mit Ehrenamtlichen. Spielt bei uns auch eine Rolle.
Also wer sich dafür interessiert, auch sich ehrenamtlich zu engagieren, sehr gerne entweder an Andrea Domke von der Internationalen Familienberatung des Caritasverbandes für die Stadt Köln. So, jetzt ist es richtig. Ja. Und Brigitte Sladek vom Katholischen Familienzentrum Longerich-Lindweiler. Meine Studiogäste heute, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. War ein schönes Gespräch mit Ihnen, habe sehr viel gelernt, wieder mal als Journalist, aber ich hoffe auch Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, an den Rundfunkgeräten, haben einiges gelernt über Familienpolitik, auch aus katholischer Sicht. Ihnen allen Gottes Segen und eine gute Zeit.